Ja, liebe Freunde, also wir neigen uns jetzt dem Ende des ersten Schöpfungstages zu. Wir sind also dort stehen geblieben, wo das Licht erschaffen wurde, wo die Elohim gesprochen haben, es werde Licht und es ward Licht. Wir haben dann gesehen, dass danach, erst als das Licht sozusagen erschaffen war, die Elohim sich erlebend, erkennend dem Licht gegenübergestellt haben und sehen, dass es gut ist. Das war uns ein Hinweis darauf, dass das Gegenstandsbewusstsein in einer gewissen Weise entsteht, dass also für die Elohim das Gegenstandsbewusstsein aufleuchtet. Allerdings nicht noch das Gegenstandsbewusstsein für die sinnliche Welt, sondern ein sich gegenüberstellen in der seelischen Welt, in der Seelenwelt. Was aber auch bedeutet, dass eine gewisse Abtrennung stattfindet, ein sich herausziehen aus einem bestimmten Seelenbezirk, dem man sich dann gegenüberstellt. Damit wird also zugleich auch eingeleitet der Prozess, dass nach und nach unsere Welt hier sozusagen immer mehr von den Göttern verlassen wird. Das ist eine unmittelbare Folge dessen und eine Notwendigkeit sozusagen, die sich daraus ergibt. Und der nächste Schritt war also, dass die Elohim jetzt scheiden zwischen Licht und Finsternis. Das wird also noch einmal ganz gesondert herausgehoben, dass eine Scheidung stattfindet zwischen Licht und Finsternis, dass dadurch sozusagen auch eine gewisse Ordnung entsteht zwischen Licht und Finsternis. Es ist also nicht etwas, was chaotisch durcheinander wirbelt, sondern was geordnet wird. Und in dieser Phase treten jetzt auch andere geistige Wesenheiten hinzu, die sozusagen die Diener der Elohim sind, Ausführungsorgane der Elohim sind, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, dass jetzt die Zeitgeister dazukommen, die Archai oder Urengel, die werden von jetzt ab immer mehr Ausführungsorgane der Elohim. Also gerade indem sich die Elohim beginnen herauszuziehen aus diesem Seelenbezirk, aus diesem relativ dichten Seelenbezirk, der unsere Erde ausmacht, schicken sie jetzt andere Wesenheiten dort hinein, die dort ihre Aufgaben erfüllen, sozusagen unter ihrer Anleitung die Aufgaben erfüllen. Also schon zu diesem Zeitpunkt ist es also so, dass die Elohim immer weniger selber direkt machen, sondern es übergeben an andere Wesenheiten, die ihre Ausführungsorgane sind. Also die Elohim haben eigentlich bis zu dem Moment, wo Licht und Finsternis voneinander geschieden werden, hauptsächlich selber noch eingegriffen in das Ganze und haben so eine Art Gerüst der ganzen Schöpfung aufgebaut im Seelischen. Und jetzt greifen immer mehr andere Wesenheiten ein. Eben die Zeitgeister, die Urengel. Ab dem Moment kann man auch erst wieder richtig sprechen davon, dass das Ganze ein in der Zeit verlaufendes Geschehen ist in Wahrheit. Also wir haben auch kurz über die Zeit gesprochen, über das Wesen der Zeit. Die Zeit ist ja überhaupt einmal primär entstanden auf dem alten Saturn, also der ersten Verkörperung unserer Erde. Aber das heißt nicht, dass unser Zeitbegriff, also die Zeit als etwas, das von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft fließt, dass dieser Zeitbegriff durchgehend seit damals anwendbar ist. Das ist nicht der Fall. Er ist also während der Saturnentwicklung für eine bestimmte Periode anwendbar und dann namentlich dort, wo es wieder dazu kommt, dass sich dieser alte Saturn vergeistigt, in einen geistigen Zustand übergeht und schließlich in das sogenannte Pralaya hinein verschwindet, also in einen so hohen geistigen Zustand, dass es zunächst einmal schwer zu verfolgen ist, was da passiert. Sicher kein Zustand der Untätigkeit oder der absoluten Ruhe. Es ist nur ein so hohe geistige Bereiche das Ganze hinaufversetzt, dass es dann nur mehr sehr schwer zu erblicken ist. Auch für den sehr hochentwickelten Seher sehr schwer zu erblicken ist. Aber dafür ist dann der unser Zeitbegriff nicht anwendbar. Also für die ganze Periode des Pralayas überhaupt nicht. Da macht der Zeitbegriff überhaupt keinen Sinn. Eher das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Wobei Ewigkeit aber nicht Erstarrung bedeutet. Es ist sehr wohl Bewegung möglich, aber sie lässt sich nicht eben mit unserem Zeitbegriff fassen. Früher in alten Zeiten hatte man noch einen anderen Zeitbegriff in den alten Kulturen, wo mehr so ein zyklisches Zeitverständnis war im Sinne von der Wiederkehr des Ewiggleichen, wenn man so will. Also eigentlich geht das immer irgendwie im Kreis herum. Und das ist etwas, was schon ein bisschen eher an den Ewigkeitsbegriff herankommt. Also Ewigkeit ist jedenfalls nicht Erstarrung, sondern es ist auch Bewegung, aber es ist nicht diese lineare Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft einfach. Und was nämlich mit unserem Zeitbegriff und unserem Zeiterleben auch verbunden ist, ist ja auch die Unumkehrbarkeit des zeitlichen Geschehens. Was passiert ist, ist passiert. Das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Oft hätte man uns das wünschen, wenn wir eben dann Blödsinn gemacht haben. Gerade damit hängt auch die Entstehung von Karma zum Beispiel zusammen. Im Bereich der Ewigkeit entsteht kein Karma. Karma entsteht dort, wo wir eintauchen in den Bereich der Zeitlichkeit. Dort entsteht Karma. Also das wäre auch ein eigenes, sehr interessantes Thema, Karma und den Zeitbegriff einmal in Zusammenhang zu bringen und wie das zusammenhängt. Und wenn wir jetzt den Sprung aber zur Erdenentwicklung machen, auch da ist es so, dass nicht von Anfang an der Erdenentwicklung selber jetzt schon unser Zeitbegriff anwendbar ist. Sondern im Grunde erst ab dem Moment, wo hier diese Scheidung von Licht und Finsternis beginnt. Da ist erst so richtig wieder der Zeitbegriff anwendbar. Und damit ist auch ganz klar, dass diese sogenannten Schöpfungstage natürlich nicht in unseren gewohnten Zeitbegriffen aufzufassen sind. Auch nicht im Sinne von jetzt großen geologischen Perioden oder so. Das passt eigentlich nicht wirklich. In Wahrheit hängt es damit zusammen, dass jetzt die Zeitgeister eingreifen, also die Archai, die Urengel. Und die sind eigentlich die wesenhafte Zeit selbst. Die in ihrem Zusammenspiel ordnen jetzt das Geschehen so, dass es uns dann später als Zeit, als zeitlicher Ablauf erscheint. Also dort, wo die Archai eingreifen, dort beginnt die Möglichkeit, das in zeitlichen Begriffen zu fassen. Also das heißt auch, alles, was wir bisher geschildert haben über den ersten Schöpfungstag, lässt sich nicht in Zeitbegriffen ausdrücken. In Wahrheit nicht in Zeitbegriffen ausdrücken. Wir können es nur nacheinander schildern. Aber im Grunde sind das Ereignisse, die nicht zeitlich nacheinander erfolgen, sondern die im Wechselspiel miteinander erfolgen. Aber jetzt beginnt also ein Nacheinander langsam. Und die Schöpfungstage selber, also diese sieben Schöpfungstage, das sind eigentlich die sieben führenden Zeitgeister, die sieben führenden Archai, die als Diener, als Untergebener der Elohim jetzt dieses weitere Schöpfungsgeschehen ordnen. Und wenn es am Ende dann heißt Yom Echad, Tag einer, dann ist damit eben einer dieser Zeitgeister gemeint, eben der jetzt die Führung übernommen hat, der Entwicklung im ersten Schöpfungstag, ab diesem Moment, wo Licht und Finsternis voneinander geschieden werden. Und noch etwas ist wichtig, Licht und Finsternis hängen eben auch zusammen mit diesen Zeitgeistern. Es sind also sowohl die Geister des Lichts, wenn man so will, sind Archai, als auch die Geister der Finsternis, der Nacht. Das sind beides Archai. Die Geister des Lichts sind sozusagen die schon stark vorangeschritten sind, die, die regelrechten Geister der Zeit sind, wenn man so will, die Geister der Finsternis sind welche, die bis zu einem gewissen Grad sogar auf der Saturnstufe, auf der alten Saturnstufe stehen geblieben sind, wo es noch kein Licht, noch keinen Lichtäther gab. Also die haben sich gewisse Eigenschaften bewahrt, die eigentlich für die alte Saturnwelt typisch sind und die sie jetzt aber weitertragen und einverweben, könnte man sagen, dem Licht. Also das heißt, in Wahrheit bedeutet dieses Wechselspiel von Licht und Finsternis, von dem ja auch Goethe so schön in seiner Farbenlehre spricht, die Farben entstehen durch das Zusammenwirken von Licht und Finsternis und letztlich in den Farben erstrahlt dann die ganze sichtbare Welt, weil was wir sehen, sind die Farben. Wir sehen also immer das Zusammenwirken von Licht und Finsternis. Das Licht alleine sehen wir nicht. Und die Finsternis alleine, da sehen wir schon gar nichts, da ist eben finster. Aber auch das Licht alleine, da würden wir nichts unterscheiden können. Also erst, wo sie zusammenwirken, wird etwas sichtbar. Das gilt also schon eben auch in dem Moment, wo es in der Schöpfungsgeschichte heißt, Vayar Elohim et Haor Kitob, also und es sahen die Elohim das Licht, dass es gut war. Also sie sehen es erst, das Licht jetzt eigentlich unter Anführungszeichen, indem es an der Finsternis erscheint, sonst könnten sie es nicht sehen. Also beide Gruppen von Wesenheiten müssen mitwirken, die Geister der Finsternis und die Geister des Lichtes. Und die Geister der Finsternis sozusagen sind durchaus keine bösen Geister, wie wir sehen werden, oder nicht notwendigerweise böse Geister. Sie sind zwar zurückgeblieben und in diesem Sinn auch als Widersacher zu betrachten, können sogar sehr gefährliche Widersacher werden, aber bei ihm haben sie eine durchaus positive Aufgabe. Also, dass Wesenheiten zurückbleiben, ist nicht nur ein Fehler, der in der Schöpfung passiert ist, sondern eine Notwendigkeit.
Und du hast gesagt, diese Zeitgeister oder Urhin, ja, sind quasi auf der Stufe, wo sie an der Saturnentwicklung waren.
Ja, zumindest mit einem Teil ihres Wesens.
An sich in der Saturnentwicklung waren wir doch auf der Menschheitsstufe.
Ja.
Oder?
Ja.
Nur sind sie jetzt auch noch auf der Menschheitsstufe oder ist es trotzdem
weitergegangen? Naja, es ist trotzdem weitergegangen. Es ist trotzdem weitergegangen, nur sie haben halt ihr volles Entwicklungsziel nicht erreicht. Also das heißt, sie bleiben nicht jetzt ganz absolut auf der Stufe mit ihrem ganzen Wesen stehen, sondern mit Teilen ihres Wesens, mit Teilen ihrer Eigenschaften bleiben sie auf der Stufe stehen. Auf einer anderen Ebene entwickeln sie sich weiter und stehen daher trotzdem in ihren Fähigkeiten, ihren Kräften hoch über den Menschen. Und haben dadurch also sehr starke, unter Umständen auch dann gefährliche Kräfte, wie wir sehen werden. Aber primär mal haben sie auch eine positive, sehr positive Seite, wenn sie ihre Kräfte richtig anwenden und können dadurch gerade Kräfte den Menschen, aber weil sie auf einer Seite aber trotzdem eine, man kann sagen, noch engere Verwandtschaft mit den Menschen haben als die Geister des Lichts, also die wirklich regelrecht fortgeschritten sind. Weil die sind schon also einfach ganz weit über diese Stufe des Menschseins hinweggekommen. Die Geister der Finsternis sind mit einem Teil ihres Wesens noch sehr nahe dem Menschsein, mit einer anderen Seite sind sie auch weit über dem Menschen. Aber sie bilden dadurch eine sehr, sehr gute Brücke, also zwischen den Menschen und den Geistern des Lichts, die eben schon weit hinausgeschritten sind über das Menschsein. Und das ist wichtig dafür, dass gewisse Kräfte vermittelt werden können, auch den Menschen, dass sozusagen diese Kluft überbrückt werden kann, möchte man fast sagen. Weil das ist nicht so einfach, also so hohe geistige Kräfte an den Menschen heranzubringen, in den Menschen hineinzubringen. Der Mensch ist ein, möchte ich sagen, viel zu gebrechliches Gebilde dafür, dass er diese Kräfte so ohne weiteres aushält. Also sie müssen in gewisser Weise gebändigt, eingeschränkt, reduziert werden auf ein für den Menschen verträgliches Maß. Weil wenn hohe geistige Kräfte unvermittelt in den Körper, allein in den Körper einwirken, dann zerbrechen sie einfach den Körper. Weil das Wesen des Geistes ist Gestaltung und Umgestaltung, und zwar in einem rasanten Tempo. Und na, das würde der menschliche Leib nicht aushalten. weil er viel zu, besonders heute, viel zu dicht, viel zu fest, viel zu starr geworden ist, nicht biegsam, nicht elastisch genug ist, um mit diesem Tempo mithalten zu können. Wenn man irgendwas belastet, dann bricht es irgendwann, wenn die Belastung zu groß ist, also wenn man das als Bild dafür gebrauchen will. Und so wäre es auch mit dem menschlichen Leib und letztlich auch mit der menschlichen Seele. Auch die macht ja eine Entwicklung durch. Also wenn wir allein denken, dann später die Entwicklung der Empfindungsseele, der Verstandesseele, der Bewusstseinsseele, in der wir jetzt drinnen stehen. Das braucht alles ein gewisses Tempo. Das Tempo ist also eine ganze Kulturperiode, die notwendig ist, um diese Seelenglieder jeweils auszubilden. Wenn das Geistige ganz unvermittelt einwirken würde, würde das sozusagen in Sekundenbruchteilen passieren wollen. Das Geistige würde das so schnell bewirken wollen und das würde auch die Seele nicht aushalten, also die würde zerbrechen. Und vor allem unser Ich hätte keine Chance, also mitzukommen mit dieser Entwicklung. Also es ist sehr gut, dass diese retardierenden Kräfte, diese zurückhaltenden Kräfte drinnen sind. Und wenn man es noch präziser ausdrücken will und bezieht jetzt auf das Phänomen der Zeit, wie wir sie kennen, also mit dem Fließen aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft, verbunden mit der Unumkehrbarkeit des Geschehens, mit der sich auch verbindet der Gedanke der Entwicklung. Also es ist nicht alles schon am Anfang fertig, schwupps, mit einem Moment ist alles geschaffen und fix und fertig, sondern es entwickelt sich das Ganze. Also namentlich das, was dann als äußere Schöpfung erscheint, entwickelt sich oder wird entwickelt durch das, wenn man so will, durch das Geistige, das hineinwirkt. Aber es geht jedenfalls nicht mit einem Sprung, sondern schrittweise. Schrittweise und unumkehrbar eben so, dass wir auch damit natürlich die Lasten der Vergangenheit, wenn man so will, immer mittragen. Was alle Entscheidungen, die einmal in der Vergangenheit gefallen sind, die Schöpfung so oder so zu bauen, die ziehen sie im Grunde durch. Man kann jetzt sagen, na eigentlich wäre es jetzt praktischer, wenn, weiß ich nicht, der menschliche Körper anders gebaut wäre, wenn die Zellen anders gebaut wären oder sonst was. Ja, das funktioniert nicht. Das so ohne weiteres kann ich nicht jetzt plötzlich ein völlig anderes Konzept anwenden, sondern ich bin gebunden, auch als Schöpfer sozusagen gebunden daran, an das, was zuerst hervorgetreten ist. Und dass eine Schöpfung äußerlich erscheint, dass also das Geistige sich so manifestiert, dass etwas äußerlich erscheint, bedeutet immer auch eine Einschränkung des Geistigen, eine Beschränkung. Also, denn nur in der Beschränkung kann es überhaupt Bestand haben in der Zeit, sonst wird sofort wieder umgeändert. Im Geistigen wird alles ständig umgeändert. Und daher kann man im wirklich Geistigen gar nicht sagen, es ist so oder es ist so, weil es ist eigentlich gar nicht zu fassen. Es ist kaum schau hin, ist schon wieder anders. Und dieses Phänomen, also der Zeitlichkeit, hängt insbesondere zusammen auch mit dem Zusammenwirken regelrecht vorangeschrittener und zurückgebliebener geistiger Wesenheiten. Eben namentlich in Bezug auf diese Archai, auf diese Urengel. Also gerade in dem Zusammenwirken der vorangeschrittenen und der zurückgebliebenen Wesenheiten entsteht das, was wir als Zeit kennen. Also da wird die Grundlage dafür geschaffen. Wenn alle geistigen Wesenheiten den gleichen Entwicklungsgrad hätten, dann würde es die Zeit nicht geben. Also sie entsteht erst aus dem Spannungsverhältnis. Also da liegt unheimlich viel drinnen. Da liegt zum Beispiel auf der anderen Seite auch wieder drinnen die Möglichkeit des Bösen. Oder Steiner sagt an mehreren Stellen, das Böse ist eigentlich ein Gutes, ein ehemals Gutes, das zur Unzeit wieder erscheint. Also etwas, was vielleicht vor 2000 Jahren gut und richtig war, ist, wenn es heute unverändert bestehen bleibt, wird zu etwas Negativem, zu etwas, was die Entwicklung hemmt, die Entwicklung zurückhält. Klar, es weil dann wäre ja die Entwicklung unsinnig der letzten 2000 Jahre, wenn alles gleich bliebe wie damals. Also Entwicklung heißt auch, es muss sich etwas verändern. Und damit wird alles das, was einmal gut war, böse, wenn es unverändert bestehen bleibt. Also das heißt, auch das Phänomen des Bösen hängt zusammen mit dem Phänomen der Zeit. Und daher ganz besonders auch mit den Urengeln, mit den Zeitgeistern. Die sind also ganz besonders betroffen. Es gibt zwar vorangeschrittene und zurückgebliebene Wesenheiten in allen Hierarchien, aber eben gerade die Achai besonders sind dafür verantwortlich, dass das dann alles als Zeit erscheint auch. Die haben dafür die Hauptverantwortung, könnte man sagen. Und diese Zeitgeister werden eben jetzt auch von den Elohim benannt. Denn jetzt heißt es ja in der nächsten Zeile, Vayikra Elohim Laor Yom Velachoshek Kara Laila. Also, und es nannten die Elohim das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Also Yom der Tag, Laila die Nacht. Damit werden benannt jetzt diese zwei Gruppen von Urengel in Wahrheit. Yom ist die eine Gruppe, das sind die Geister des Lichts, das sind die, die ihre regelrechte Entwicklung absolviert haben, und Laila sind die, die bis zu einem gewissen Grad zurückgeblieben sind, sogar auf der Saturnstufe mit einem Teil ihres Wesens. Und zwar insofern auf der Saturnstufe, sie insbesondere mit den Lichtkräften nichts zu tun haben. Diese Benennung ist also ein wichtiger Vorgang. Da werden sie jetzt wirklich als Wesen angesprochen. Überall dort, wo der Name genannt wird, wird ein Wesen damit gemeint. Also damit wird ganz deutlich jetzt ausgesprochen in der Bibel, dass mit Yom und Laila nicht einfach das gemeint ist, was wir unter Tag und Nacht verstehen, sondern dass damit Wesenheiten gemeint sind. In Wahrheit, ja, wenn man aus geistiger Sicht das Dasein betrachtet, steckt ja hinter allem etwas Wesenhaftes. Die Wirklichkeit besteht ja eigentlich nur aus geistigen Wesen, die miteinander in Wechselwirkung treten. Und alles andere ist Erscheinung davon. Ist also nicht mehr die eigentliche Wirklichkeit, sondern nur mehr Erscheinung, ist etwas, das das Ganze verhüllt. Und das gilt ganz besonders natürlich für unsere Sinneswelt, aber schon das, was in der Seelenwelt erscheint, ist eigentlich schon ein Schleier, der sich über das Wesenhafte darüber legt. Aber dahinter sind eben immer diese Wesenheiten. Also Yom und Laila. Und der Name wurde ja auch in den alten Kulturen, also mit alten Kulturen meine ich namentlich die vorchristlichen Kulturen, dort wo es eben die Einweihungsschulen auch gab und wo die Sprache auch sehr stark aus diesen Einweihungsschulen herausgeschöpft hat und wo jeder Name wirklich auch die geistige Bedeutung des gemeinten Wesens ausdrückte, das ist natürlich auch jetzt hier im Hebräischen sehr stark. Weil das haben wir ja immer wieder gesagt, dass das Hebräische eben gerade so eine großartige Sprache deswegen ist, weil das, was der Hellseher erlebt, eben sich unmittelbar in den Lauten ausdrückt und ein Bild gestaltet, das wir ihm jetzt versuchen herauszuholen, das wirklich diesem unmittelbaren hellsichtigen Eindruck nahe kommt oder uns zumindest einen gewissen Hinweis in die Richtung geben kann. Und das gilt eben ganz besonders auch jetzt für diese Namen Yom und Laila. Versuchen wir uns also zu vertiefen in diese beiden Namen, Yom und Laila. Die meisten der Laute, es ist ein ganz kurzes Wort, also Jod, Waf und Mem kommt drin vor, wobei das Waf als O vokalisiert wird, zum O vokalisiert wird. Also wieder dieser Sympathielaut drinnen ist sehr stark, dieser seelische Sympathielaut, wenn man so will. Das Mem kennen wir auch schon als etwas, was zu tun hat mit dem sich etwas einverleiben, also ins Leibliche hineingehen, etwas ins Leibliche hineinnehmen oder, wenn man es allgemeiner sagen will, ins Stoffliche hineinnehmen, ins Materielle hineinnehmen, in die Verkörperung hineingehen. Die Frage ist, was ist das J? Das J. Das ist das kleinste Zeichen, auffälligerweise im hebräischen Alphabet. Also, wenn Sie sich das anschauen, hier im Wort Yom, das ist auf der zweiten Seite, erste Zeile, das vorletzte Wort, Yom. Von rechts nach links gelesen, da ist so ein kleines wie ein Apostroph, schaut es auf und darüber sind zwei Punkte. Yom, also das J. Das J. Das ist ein ganz kleines Zeichen. Das kleinste überhaupt. Und das ist nicht zufällig, dass es das kleinste ist. Denn zumindest nach kabbalistischer Auffassung ist einmal das Yom überhaupt der Urkonsonant, aus dem alle anderen Konsonanten entstehen. Und da gibt es dann in den kabbalistischen Schriften viele Beschreibungen, wie die einzelnen Buchstaben sich eigentlich aus lauter J zusammensetzen und wie die sozusagen konstruiert daraus werden und gebaut werden daraus. Das J ist also die Quelle aller Buchstaben, damit aber auch die Quelle aller gestaltenden Laute, wenn man so will. Und die Laute sind aber zugleich die gestaltenden Kräfte in der Schöpfung. Also die Hebräer haben das Wort ja immer wirklich als das große Schöpfungswort aufgefasst. Und darum heißt sie auch dann immer in jedem Schöpfungstag dieses Vayomer Elohim, es sprachen die Elohim. Also die Schöpfung passiert immer aus dem Wort heraus. Ab dem zweiten Schöpfungstag beginnt sogar dann immer mit diesem Vayomer Elohim. Im ersten noch nicht, weil das Wort erst so mittendrin einmal überhaupt herauskommt. Das haben wir schon besprochen. Also da kann es nicht gleich beginnen damit, da entsteht das erst mittendrin. Aber von da ab immer wieder. Und hinter dem Wort steht natürlich in letzter Konsequenz der Logos, der Christus, also das große Weltenwort. Und dieser Christus letztlich, das große Weltenwort, das große Welten-Ich, wenn man so will, das kommt also herein durch dieses kleine Eintrittstor des J. Und damit haben wir schon einen sehr starken Hinweis darauf, was eigentlich damit gemeint ist, das Ich. Nämlich, das Ich haben wir ja oft genannt, das Tor in die geistige Welt, das Tor, durch das das Geistige hereinkommt in unsere Welt. Und so haben es auch die Hebräer aufgefasst. Dieses J hängt also sehr stark mit dem Ich zusammen. Wobei also durchaus das große göttliche Ich damit zunächst einmal gemeint ist. Noch nicht so ganz das individuelle Einzelne, aber dieses große göttliche Ich. Aber durchaus hat man es also in Bezug gesetzt, eben auch so mit dem kleinen göttlichen Funken in uns. Also das, so weit ging das schon. Also das J ist eigentlich das Ich. Und in dieser Bedeutung als Ich finden wir es etwa in dem sogenannten ersten göttlichen Namen. Die Hebräer haben ja verschiedene Namen eigentlich für das Göttliche. Elohim ist ja nicht die einzige Bezeichnung. Und bei Elohim ist es ja sogar so, dass wir wissen, es ist eine Mehrzahl von Elohim und das Wort Elohim deutet schon darauf hin, weil das also die Mehrzahlform im Hebräischen ist. Das ist nicht der erste Göttername in Wahrheit, der erste Name Gottes, den die Hebräer kennen. Als ersten Namen Gottes bezeichnen sie den Namen, den Moses empfangen hat auf dem Berg Horeb, als er da diesem brennenden Dornbusch gegenüber gestanden ist und wo er fragt, wenn das Volk mich fragt, wer mich gesandt hat, was soll ich ihnen sagen? Und dann kommt eben dieses berühmte Wort, ich bin der Ich-Seiende. Und schauen wir uns das einmal an, wie das im Hebräischen heißt. Kommt dann vor, also im zweiten Buch Moses, also im Exodus, Kapitel 3, 14, da heißt es dann, Vayomer Elohim el Moshe Ehe Asher Ehe. Also Vayomer Elohim el Moshe, also die Elohim sprachen zu Moses, Ehe Asher Ehe, ich bin ich. Eigentlich, oder ich bin, der ich bin, wie es dann Adolf Steiner übersetzt. Aber wörtlich, ich bin ich. Also dieses Wort Ehe, Ehe. Darin drückt sich das Ich-Prinzip aus. Das ist der erste Name Gottes, den die Hebräer nennen. Das Ich. Das große Ich, das Welten-Ich, der Christus in Wahrheit. Moses hat also diesen Namen Gottes erfahren auf dem Berg Horeb, wo immer der auch sein mag, so genau ist das nicht geklärt. Es geht auch weniger um einen äußeren geografischen Ort. Als Horeb heißt so viel wie Ödland, Wüstengebiet. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es in der Einsamkeit hört er diese Stimme. Also dort, wo er nicht gestört ist von den äußeren Sinneseindrücken, wo er sich eigentlich in die innere Einsamkeit zurückzieht. Das ist das Wesentliche. Und das Wort Berg dazu ist ein Hinweis darauf, dass er in dieser inneren Einsamkeit hört die Stimme der Inspiration. In den Evangelienvorträgen, ich weiß jetzt nicht in welchem Zyklus genau, aber in den Evangelienvorträgen hat Rudolf Steiner, ich glaube über das Matthäus-Evangelium, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat Rudolf Steiner Matthäus oder Markus, weiß jetzt nicht genau, hat Rudolf Steiner sehr deutlich hingewiesen, dass überall dort, wo in der Bibel, namentlich auch im Neuen Testament steht, auf dem Berg, ist damit gemeint ein Hinweis auf die Inspiration, weil tatsächlich auch in Bergeshöhe, also wenn man sich in die Bergeinsamkeit zurückzieht, die Fähigkeit zur Inspiration gefördert wird. Namentlich, wenn man also mit viel körperlicher Anstrengung hinaufgeht, in größere Höhen, wo auch die Luft schon etwas dünner wird, dann wird dadurch bei genügend vorbereiteten Menschen leichter die Inspiration ausgelöst, als etwa wenn man da mitten auf der Marienhilferstraße steht. Da ist es also relativ schwieriger, Inspiration zu bekommen. So wie andererseits die Imagination sehr leicht angeregt wird, wenn man auf dem Meer draußen ist, wo also nichts rundherum ist als diese spiegelnde, leicht wogende Meeresoberfläche. Da wird sehr leicht die Imagination, also das bildhaft hellsichtige Erleben angeregt. Daher oft also das Bild und die Jünger fuhren auf den See hinaus und dann kommt ihnen der Christus entgegen und wandelt übers Wasser. Das ist eine Imagination. Also immer wenn sie auf den See Genezareth beispielsweise hinausfahren, der auch oft das Meer genannt wird, dann ist das ein Hinweis auf die Imagination in Wahrheit. Und hier der Berg ein Hinweis auf die Inspiration. Also in der Inspiration empfängt Moses den ersten Namen Gottes. Hier erfährt er ihn und dieser Name lautet Ehe. Also sehr interessant, die Gemeinschaft der sieben Elohim spricht diesen gemeinsamen Namen eigentlich aus. Das ist nämlich interessant, weil muss ich ja fragen, also warum sagen sie nicht, also wir sind die Elohim und wir sind eigentlich sieben, das sagen sie aber nicht. Es sprechen zwar die sieben Elohim, Vayomer Elohim el Moshe, also die Elohim sprechen zu Moses, aber sie sagen Ehe, Ascher, Ehe. Ich bin der Ich Bin. Also durch die Elohim spricht eigentlich der Christus in diesem ersten Gottesnamen. Da haben wir also ein Bild, wenn man so will, des Christus drinnen oder einen Hinweis auf den Christus. Ja, versuchen wir uns einmal ein bisschen jetzt in den Lautcharakter dieses Wortes Ehe einzuleben. Ja, leider finden wir das da auf dem Zettel nicht, weil ich werde das nächste Mal mitbringen. Ich werde es versuchen jetzt halt zu schildern, weil ich brauche es auch vor Augen, sonst komme ich ins Schleudern. Es fängt mit einem Aleph an. Aleph ist dieser Einschaltlaut der Stimme, haben wir gesagt. Also nicht eigentlich ein Vokal, weil die Hebräer schreiben ja nur Konsonantenzeichen. Also es ist nicht ein A, obwohl das A und das Alpha und das A dann daraus geworden ist in den anderen Sprachen. Aber es ist kein Vokalzeichen. Kann aber sehr wohl vokalisiert werden, wenn man Punkt dann dazu schreibt. Weil an sich ist es nur so einmal der Stimmansatz, also dass ich anhebe zu sprechen eigentlich. Mehr ist es nicht. Also überhaupt was erklingt, muss was Vokalisches dazukommen und das wird dann durch Punkteln angedeutet und in dem Fall durch drei Punkteln, die so dreiecksförmig unter dem Zeichen angeordnet sind und die bedeuten, dass es als Ä ausgesprochen wird, als AE, als die Verschmelzung von A und E. Also etwas, von dem wir schon oft gesagt haben, das ist so die Mischung zwischen der völligen Sich-Hingabe, dem völligen Sich-Öffnen und dem Sich-Selbst-Berühren und dadurch auch Selbstbewusstsein haben. Also so zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich das irgendwo. Einerseits Hingabe, Offenbarung, Servus, andererseits dieses Sich-Selbst-Berühren, dieses Selbstbewusstsein entwickeln, das ist schon einmal eine sehr gute Charakteristik. Kommt ja in der Form auch aber in dem Wort Elohim selber vor. Also auch das Wort Elohim beginnt mit diesem Ä. Das haben wir schon ganz am Anfang besprochen. Dann wird das Ganze beseelt, indem ein He dazukommt, also dieses Wort Ehe wird behaucht gesprochen, mit einem H behaucht gesprochen, Ehe, das Beseelte kommt hinein, und zwar in sehr beweglicher, in leicht beweglicher Form, das Strömende, das Hinströmende, Ausströmende, Einströmende, Seelische ist damit eigentlich gemeint, immer wenn das H irgendwo eine Rolle spielt. Wenn es zum H wird, wird stärker betont, dass es in eine Form gefasst wird, also dass es mehr im Leiblichen drinnen steckt in Wahrheit. Wenn es das reine He ist, ist es noch, hat es noch kaum Berührung mit dem Leiblichen in Wahrheit. Also es ist unser Atem ist halt nur ein Bild dafür, aber es ist dieses Ein- und Ausströmende Seelische, das heißt ein in einen engeren Bezirk Einströmende wieder Ausströmende. Damit wird eigentlich dieser Charakter des A-E noch einmal unterstrichen und jetzt aber auf seelische Weise ausgedrückt. Und dieses H, dieses He kommt sogar zweimal in dem Wort vor, Ehe. Ehe, also am Schluss Ehe kommt es noch einmal vor, es ist zum Schluss noch einmal behaucht. Also es endet noch einmal mit diesem H. Das ist eigentlich nicht mehr hörbar, aber es ist da, es ist behaucht das Ganze sehr stark. Und daher das ganze Wort, der ganze Name sehr beseelt. Also es drückt etwas sehr stark Seelisches aus, was aber so eine sanfte Bewegung hat. Also es ist nicht etwa drinnen jetzt diese starke Seelenregsamkeit, die wir etwa aus dem R herauskennen. Was im Anfang nennen, diesem Bara Elohim, R, da ist starke innere Seelenregsamkeit drin. Oder in Ruach Elohim, da ist es auch sehr stark drinnen. Das ist hier nicht, das ist viel, viel sanfter das Ganze. Und zwischen diesen beiden H, zwischen diesen beiden He als hebräischer Buchstabe genommen, steht jetzt das J in dem Wort Ehe. Ehe. Und dieses J ist das Ich, das eben sich in diesem Seelenstrom, möchte man sagen, na, verkörpert kann man nicht sagen, verseligt, eintritt jedenfalls in dieses Seelische, das da jetzt so lebendig strömt, hinausströmt, hineinströmt. Das heißt, dass aus einem gewissen Bezirk heraus sich verströmt, wieder zurückzieht und so weiter. Und in das kommt mit dem J das Ich hinein. Als Inbegriff des höchsten Geistigen überhaupt. Wir haben oft schon gehabt, das T als Einschlag des Geistigen. Das ist aber sehr allgemein. Da ist jetzt nicht ganz klar, welches Geistige das ist. Das kann also von verschiedensten geistigen Wesenheiten stammen. Jetzt wird also in diesem Namen Ehe wird sehr deutlich gezeigt, dass es das Ich-Prinzip ist. Und zwar eben dieses große Welten-Ich zunächst, das da drinnen wirkt. Also der Christus eben. Also es ist nicht irgendein x-beliebiges geistiges Wesen, sondern der Christus in Wahrheit, der dahinter steckt. Immer wenn das J, wo dabei ist, drinnen ist, ist dahinter das Ich und hinter dem Ich immer der Christus irgendwo. Das tritt uns also entgegen in dem Wort Ehe. Ehe, Ascher, Ehe. Ich bin der Ich-Seiende. Und dieses J, das als wichtigstes Prinzip jetzt hier drinnen lebt in diesem Wort Ehe, das finden wir eben auch in dem Wort Yom, Tag, wieder. Genau in dieser Bedeutung, also durchaus, dass also durch die Zeitgeister, die als Yom bezeichnet werden, die also die Geister des Lichtes sind, dass durch sie auch das Christus-Ich hindurchwirkt. Und zwar aber so hindurchwirkt, dass jetzt der Weg zur Verkörperung gegangen wird. Warum? Weil wir haben gesprochen über das M, über das Mem, dass die Leiblichkeit, dass dieses Sich-Einverleiben ausdrückt. Also die Aufnahme des Ich ins Leibliche oder in die stoffliche Welt, nicht wirklich abgeschlossener menschlicher Leib existiert zu dem Zeitpunkt noch nicht, das wird erst angebahnt, aber zumindest in diese relativ dichte materielle Welt, in diese immer konturierter sich ausbildenden Formen soll das Ich hineintreten. Und dabei zu helfen, das zu vollziehen, das möglich zu machen, das ist die Aufgabe jener Geister, die als Yom bezeichnet werden, als Tag. Und in letzter Konsequenz führt das dazu, dass wir ja auch unser Tagesbewusstsein, unser Wachbewusstsein dann haben, wenn das Ich im Körper drinnen ist. Das drückt sich eigentlich schon in dem Wort Yom aus, die Verkörperung des Ich und dem damit verbundenen Bewusstseinsgrad, der heller ist als alle die Bewusstseinsformen, die wir früher hatten. Das also herbeizuführen, ist die Aufgabe jener Geister, die als Tag oder Yom bezeichnet werden, der Geister des Lichts. Yom steht also dafür. Und noch ein anderer Hinweis im Übrigen, dieser erste, kurz noch einmal zurückkommend auf diesen ersten Gottesnamen Ehe. Aus dem Ehe wird nämlich in Wahrheit im Griechischen dann Dei, das Wort für Gott im Griechischen und im Lateinischen dann Deus, das leitet sich eigentlich davon ab oder hängt zumindest damit zusammen. Und Deus hängt wieder zusammen mit dem Wort Dies, Tag. Also auch da ist dieser Zusammenhang gewahrt. Auch da wird Gott eigentlich als das verstanden, was mit dem Tag zusammenhängt. Also da ist wieder dieser Hinweis auf Yama, auf diese Zeitgeister des Tages. Die sind die Vermittler. Die sind die Vermittler, die das Ich-Prinzip herunterbringen, hinter dem der Christus steht. Hinter dem der Christus steht und hinter diesem ganzen J, das als Symbol für das Ich steht, haben aber auch die Hebräer interessanterweise, obwohl das nicht so explizit ausgesprochen wird, es wird eher erst dann bei den Kabbalisten wird sehr deutlich schon angesprochen, wird aber durchaus auch die Trinität gesehen. Denn etwa in der kabbalistischen Mystik wird der erste Name Gottes, dieses Ehe, wird ausgedrückt durch drei J, die in Dreiecksform angeordnet sind. Das ist ganz interessant. Das, sozusagen das mystische Zeichen für den ersten Gottesnamen sind drei J. Und die stehen eben für die drei göttlichen Personen, wenn man so will, für die drei göttlichen Personen der Trinität. Und es wird da genannt, also das erste J bedeutet die Ewigkeit, aus der die Zeit in ihrer dreifältigen Gestalt fließt. Und steht in Verbindung mit dem Vaterprinzip. So wie nämlich auch der alte Saturn eine besondere Beziehung zu dem Vaterprinzip hat. Dann die alte Sonne hat einen starken Bezug zum Sohnesprinzip, zum Christusprinzip. Und das steht bei den Hebräern, das zweite J, für die Unendlichkeit, die sich dann aber als Raum offenbart oder aus der heraus der Raum entsteht. Unendlichkeit, also zunächst als das räumlich Unbegrenzte, das sich aber dann in die Beschränkung begibt. Das ist die Tat des Christus und der Christus ist tatsächlich der ja, man könnte sagen, der Werkmeister der Schöpfung auch irgendwie so dahinter steht als oberster Werkmeister, der das also in die äußere Form auch hineinbringt. So haben ihn auch die alten Inder etwa aufgefasst. Also dieses Prinzip, also das, was die Griechen dann den Demiurgos genannt haben, also den Weltenbaumeister, da steckt der Christus dahinter. Also dort, wo es bereits hingeht, das Räumliche, die räumliche Erscheinung zu schaffen. Und was dann letztlich so weit geht, dass der Christus ja dann auch der ist, der sich in einem so ganz engen räumlichen Gefäß, in einem leiblichen Gefäß verkörpert schließlich. Also das ist die höchste Steigerung dieses Prinzips dann. Das Vaterprinzip könnte sich nicht in dieser Form zeigen. Das kann der Christus, der kann in dieser räumlichen Form, wenn man so will, auch erscheinen oder sich in diese räumliche Form hineinzwängen, wenn man so will, aus der Unendlichkeit kommend. Und das dritte J hängt dann zusammen mit dem Heiligen Geist. Also was wir bezeichnen würden als den Heiligen Geist, steht für die Hebräer auch interessanterweise für die ewige Ursubstanz, könnte man sagen, also für den Ursprung des Materiellen, aber gar nicht in negativer Hinsicht. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, wie bringe ich den Heiligen Geist mit der Materie in Verbindung, wo ist da der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist aber durchaus da, wenn wir denken an das, was wir besprochen haben im Zusammenhang mit Ruach Elohim. Und uns gefragt haben, was mit diesem Ruach Elohim, mit diesem Gottesrauch, das Wort Rauch ist ja wirklich damit verwandt, was damit eigentlich gemeint ist. Wir haben gemeint, das hängt zusammen mit den Verstandeskräften der Elohim, die natürlich weit höher liegen als unsere menschlichen Verstandeskräfte, aber Verstandeskräfte, vergleichbar zumindest den Verstandeskräften insofern, als dort die geistigen Kräfte, die aus dem geistigen Ursprung kommen und dort noch als sozusagen völlig umgestaltete, ganz bewegliche Gedanken, umgeformte Gedanken in einer ungeheuren Lebendigkeit leben, dass die durch diese göttliche Verstandestätigkeit jetzt geformt werden, zu Gedankenformen gefasst werden. Jenen Gedankenformen eben, die der Schöpfung zugrunde liegen. Und diese Gedankenformen sind in Wahrheit der Urstoff, aus dem die Schöpfung entstanden ist. Das ist sozusagen das dünnste Stoffliche, aus dem sich die Schöpfung ausbaut. Und bis hin zu unserer Materie ist alles entstanden aus Verdichtung dieser Urstofflichkeit. Von der dann Rudolf Steiner auf der anderen Seite auch gesagt hat, das ist auch der sogenannte Akasha-Stoff, das Weltengedächtnis. Dort bleibt nämlich alles eingeprägt, was passiert. Da sehen wir auch wieder den Zusammenhang mit der Zeitlichkeit, nämlich alles, was im Zeitenlauf geschieht, prägt sich der Akasha-Chronik, also diesem Akasha-Stoff ein. Das heißt, die Zeit als etwas, was man dann letztlich auch in der Akasha-Chronik lesen kann, nämlich diesen Zeitenfluss, den man lesen kann in der Akasha-Chronik, das ist erst dort möglich, wo der Übergang zu diesen geformten Gedanken passiert. Solange es noch diese ganz lebendigen, ungeformten schöpferischen Gedanken sind, hat das Zeitprinzip, macht keinen Sinn, spielt keine Rolle, ist nicht adäquat, das da anzuwenden darauf. Aber wo jetzt plötzlich geformte Gedanken entstehen, wo ich den einen Gedanken sehr deutlich von dem anderen unterscheiden kann, wenn es auch Überschneidungen geben mag, da beginnt auch der Zeitenlauf. Da beginnt die Entwicklung. Auch eben von, wie sich die Gedankenformen zunächst entwickeln, als Grundlage dessen, was dann später auch äußerlich erscheint. Und damit hängt sehr stark zusammen das Prinzip des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist auch sozusagen der, der diesen Übergang bewirkt oder mitwirkt an diesem Übergang von den ungeformten Gedanken zu den geformten Gedanken. Als sozusagen das höchste geistige Prinzip, das vergleichbar ist noch mit unserem Denken, wenn man so will. Nur in einer viel, viel höheren Form. Das steckt dahinter. Und daher ist es nicht unrichtig, dass die Hebräer, die Kabbalisten namentlich, mit diesem dritten J in diesem Dreieck, mit dem Heiligen Geist, der unserem Heiligen Geist entspricht, die ewige Ursubstanz ansprechen. Weil natürlich diese Gedankenformen sind etwas, was nicht die Vergänglichkeit des Stofflichen, des äußeren Stofflichen teilt. Und was aber trotzdem die Grundlage auch unseres äußeren Stofflichen bildet. Also sehr interessant, dieses J. Wir finden es dann etwa auch in dem sogenannten, naja, wie es die Griechen dann genannt haben, Tetragrammaton, also in dem Wort Jahwe. Jahwe. Das Tetragrammaton heißt, weil es aus vier Buchstaben zusammengesetzt ist. Die Vokale werden ja nicht geschrieben. Geschrieben wird es J, He, Wav, He. Also zweimal wieder dieses H drinnen, dieses stark beseelte Jahwe. Auch. Kann aber durchaus auch gelesen werden als Jehova. Das ist dann nur ein bisschen anders vokalisiert. Geschrieben ist es so, sofern man nicht die Vokalisierungszeichen dazu schreibt, ist es genauso. Es ist nur eine andere Vokalisierung, das heißt mit einer anderen Seelennuance ausgesprochen. Jahwe ist wieder ein anderer Name Gottes, der siebente Name Gottes in Wahrheit, also bei den Hebräern. Hängt zusammen mit dem siebenten Schöpfungstag in Wahrheit, hängt zusammen damit, dass, das haben wir schon einmal besprochen, dass der Name Jahwe taucht in diesen sieben Schöpfungstagen nirgends auf. Erst danach, aber dann gleich danach. Nachdem diese Schöpfung vollendet ist, diese ersten sieben Schöpfungstage, dann beginnt in der Bibel ja der sogenannte zweite Schöpfungsbericht, wo die Leute dann immer wieder rätseln, jetzt fängt die ganze Schöpfung wieder von vorne an, jetzt wird noch einmal eine Schöpfung geschildert, ein bisschen anders, aber wieso? es hängt mit nichts anderem zusammen, als jetzt das ganze Geschehen sich von der seelischen Ebene wirklich auf die äußere Ebene verlegt oder zu verlegen beginnt, also zunächst auf die ätherische, die ganze Schilderung des Paradieses und so, das ist die ätherische Ebene und von dort geht es dann bis in die physisch-materielle Welt hinunter, also dann mit der Vertreibung des aus dem Paradies und so namentlich. Dann steigt der Mensch erst hinunter bis in die äußere irdische Welt. Und dieses Wort Jahwe, von dem wissen wir, das ist einerseits der Name für einen der sieben Elohim, nämlich der, der sich dann mit dem Mond verbindet oder mit der Mondensphäre verbindet und von dort wirkt. Mondensphäre hängt mit diesen verdichtenden Kräften sehr stark zusammen. Es ist aber andererseits auch eine Bezeichnung für die Gemeinschaft der Elohim, wenn sie als, man kann sagen, Einheit wirken. Und das besprochen, also im Zuge des Schöpfungsgeschehens passiert Folgendes, dass also jeder dieser sieben Elohim trägt bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Schöpferkräfte zu dem ganzen Schöpfungswerk bei. Und wenn es heißt, sie wollen den Menschen nach ihrem Bild schaffen, so wollen sie eigentlich ein gemeinsames Bild schaffen, in dem sich die Eigenschaften aller sieben Elohim vereinigt. Einer der Elohim allein könnte den Menschen nicht schaffen, da würde ein unvollständiger Mensch entstehen. Der Mensch ist also das gemeinsame Abbild aller sieben Elohim. Und nachdem die Elohim es geschafft haben, dieses Bild in Form des Menschen zu schaffen, sind sie selber auch eine Stufe höher gestiegen. Sie sind zu einer Art gemeinsame Wesenheit geworden und dadurch wirkt etwas Höheres. Dadurch wirkt eben dann besonders der Christus noch sehr viel stärker herein, indem sie jetzt zu dieser Einheit gefunden haben. Und diese Einheit wird auch als Jahwe bezeichnet. Also nicht nur dieser eine Monden-Elohim, sondern das schreibt Rudolf Steiner ganz deutlich an einzelnen Stellen, dieses Gemeinschaftsbewusstsein, zu dem die Elohim aufgestiegen sind. Und das ermöglicht ihnen auch ihr Ich, das ihr unterstes Wesensglied ist. Die Elohim sind so hoch, dass das Ich, das für uns das Höchste ist, ist für sie das Unterste. Am Ende der sieben Schöpfungstage sind sie so weit, dass sie ihr Ich hinopfern können und dadurch den Menschen den eigenen göttlichen Funken geben können. Aber da sind sie erst am Ende der sieben Schöpfungstage so weit, dass sie das können, weil sie selber zu einer höheren Einheit aufgestiegen sind. Und da brauchen sie dann dieses Ich nicht mehr. Sie haben dann etwas Höheres eben als das Ich. Interessant ist vielleicht auch noch, dass sich im Namen Elohim, was ja eine Mehrzahl bedeutet, wenn man die Stammsilbe nimmt, das El oder Elo, dann ist da das J noch nicht drinnen, interessanterweise. Sondern drinnen ist es erst, wenn ich die Nachsilbe dazu nehme, die Mehrzahl ausdrückt. Elohim. Da ist dann das J nämlich drinnen. Und zwar wieder in der Form, dass ich als etwas, was nach Verkörperung steht. Him, im, him, im, im, j, j, m. Also etwas, was wieder in die Verleiblichung geht oder dorthin drängt. Also kehren wir zurück zum Tag, zu Yom, zu dieser einen Gruppe der Zeitgeister. Die haben also dann die Aufgabe auch in der Folge, wirklich das Ich, diesen göttlichen Funken, der dadurch entsteht, dass die Elohim ihr Ich hinopfern, das hinzuleiten, zum Menschen hineinzuführen in die leibliche Verkörperung. Das ist die wesentliche Aufgabe dieser Geister, also die mit Yom bezeichnet werden. Und dadurch eben auch das Selbstbewusstsein, das Tagesbewusstsein, das Gegenstandsbewusstsein den Menschen ermöglichen. Dass die Elohim aber bereits vorbereitet haben, dort wo sie Licht und Finsternis voneinander scheiden. Aber der Mensch ist berufen, das also bis zum sinnlichen Gegenstandsbewusstsein herunterzuführen. Während es bei den Elohim eben nur auf der seelischen Ebene ist, seelische Innenwelt, seelische Außenwelt. Nun ist aber mit diesem Hereinführen des Geistigen in Form des Ich in das Leibliche auch im Grunde von allem Anfang an ein gewisses Problem verbunden. Ein Problem, das wir in Wahrheit heute schon angesprochen haben. Wir haben gesagt, wenn das Geistige so ganz unvermittelt in das Körperliche, Leibliche hineinwirken will, dann zerbricht es, zerstört es im Grunde das Leibliche. Und in einer gemilderten Form ist das aber immer der Fall. Wenn das Geistige ins Leibliche hineinwirkt, das wirklich schöpferisch Geistige, ich spreche jetzt nicht vom Ätherischen und so, sondern von dem wirklich schöpferisch Geistigen, dann hat es in gewisser Weise eine auflösende Wirkung auf das Leibliche. Und namentlich dort, wo wir also unser Bewusstsein entwickeln, sind das Kräfte, die zugleich eine Zerstörung im Leiblichen bewirken. Also gerade etwa im Nervensystem oder so sind diese Prozesse am allerstärksten. Das Gehirn ist daher im Grunde auch das Toteste bei uns, in uns. Ist immer an der Grenze des Sterbens in Wahrheit. Darum braucht das Gehirn auch so ungeheuer viel Vitalenergie, um überhaupt überleben zu können. Ich glaube, ich habe das schon öfters erzählt, das ist, weil es so beeindruckend ist. Das Gehirn alleine bei knapp 4% Körpermasse braucht ein ganzes Viertel der Körperenergie, um nicht zu sterben. Und zwar bei Tag und bei Nacht, egal ob wir jetzt denken oder schlafen, es ist ganz egal, es braucht dieses Viertel, um überhaupt überleben zu können. Also es ist etwas, was an der Grenze des Sonst könnte der Mensch in Wahrheit nicht überleben. Und wir kennen das ja auch. Wir haben dazu diesen Wechsel des Wachens und des Schlafens. Indem wir bei Tag durch unser Tagesbewusstsein im Grunde unseren Organismus bis zu einem gewissen Grad zerstören, brauchen wir in der Nacht eine Ruhephase, wo das Ich und der Astralleib herausgehen und dann andere geistige Kräfte darin wirken können, die diese Schäden bis zu einem gewissen Grad wieder ausbessern. Ohnehin nur bis zu einem gewissen Grad, weil letztlich führt das Ganze ja irgendwann einmal zum Verfall und zur Zerstörung des physischen Leibes. Muss auch so sein. Ohne diese Zerstörungskräfte könnten wir also das Bewusstsein nicht erwerben, unser Wachbewusstsein, unser Ich-Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein, ohne die aufbauenden Kräfte könnten wir nicht überleben. Also es ist ja wirklich so, wenn ein Mensch ein paar Tage nicht, wirklich überhaupt nicht zum Schlafen kommt, dann bedeutet das den Tod. Also überhaupt nicht schlafen geht nicht. Bis zu einem gewissen Grad muss sich zumindest das Ich und der Astralleib immer wieder herausheben, damit der Leib nicht Schaden nimmt. Und die Frage ist jetzt, welche Wesenheiten stecken hinter den aufbauenden Kräften, die in der Nacht wirken? Naja, es sind genau diese Geister der Finsternis, die als Laila bezeichnet werden, die ja als Nacht in der deutschen Übersetzung bezeichnet werden. Das sind jene Kräfte, die mit mit dem Aufbau, mit dem Wiederlebendigwerden, mit dem Wiederbeleben des Leibes etwas zu tun haben. Und das ist eigentlich wunderschön in dem Wort drinnen. Laila. Da ist zweimal das Lamed drinnen, das L. Und das L ist der lebendigste Laut überhaupt, der lebendigste Konsonant überhaupt. In dem L, 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 da quillt das Leben richtig auf. Wir haben das eh schon ein paar Mal besprochen. Und zweimal kommt also dieses Lamed, dieses L vor in dem Wort Laila. Und dann ist noch, das haben wir drinnen, das haben wir hier. Auf der zweiten Seite, in der zweiten Zeile, Kara Laila, nannten sie Nacht Laila. Da ist zwei, das ist dieses Zeichen, das wie ein Siebener ausschaut mit einem Stricherl oben. Das ist dieses Lamed, aus dem ist das griechische Lambda zum Beispiel entstanden. Dazwischen sieht man dann das J, also das Ich hat aber schon irgendwas damit zu tun. Wirkt aber in dem Fall nur von außen. Wenn es also verkörpert drinnen wäre, also Verkörperung wird nicht angedeutet, ein Mem ist nicht drinnen, das ausdrückt dieses sich einverleiben. Aber es wird das Ich, die Ichkraft, wird angesprochen zumindest. Nur Lamed, J, Lamed und zum Schluss noch das He, das wieder diese Beseelung dem Ganzen gibt. Also ein lebendig Beseeltes, das da wirkt. Das lebt in dem Namen Laila drinnen. Diese Kräfte bringen mit jetzt diese teilweise auf der Saturnstufe zurückgebliebenen Archai, die auf der Saturnstufe zurückgebliebenen Urengel. Und wir können jetzt noch fragen, wieso bringen gerade die so viele Vitalkräfte mit? Naja, wenn wir uns die Entwicklung ansehen vom alten Saturn, über die alte Sonne, über den alten Mond bis hin zur Erdenentwicklung, so können wir Schritt für Schritt dabei verfolgen wir eine Verfestigung, eine Verdichtung, aber damit auch ein Absterben eintritt. Und die Erdentwicklung, unsere Erdentwicklung ist in Wahrheit der Tiefpunkt in gewisser Weise. Das heißt, das Tiefpunkt in dem Sinne, dass ist noch kaum eine Verdichtung da. Die ganze Entwicklung verdichtet sich bis zum Wärmeelement nur herunter. Also nur in der mittlersten Phase des Saturn ist das überhaupt als äußere Wärme aufzufassen. Sonst ist es überhaupt nur mehr Seelenwärme, innere Wärme. Also Verdichtung bis zum Wärmehaften ist das Äußerste, was auf dem alten Saturn passiert. Und das heißt, alles, was dort gebildet wird auf dem Saturn, ist noch ungeheuer lebendig, beweglich. Wenn es zwar heißt, dass dort schon die Grundlage für unseren physischen Leib geschaffen wird, so darf man sich natürlich nicht vorstellen, dass das ein irgendwie dichtes, festes, scharf umrissenes Gebilde ist. Rudolf Steiner beschreibt das dann als so eiförmige Gebilde, aber das sind nicht starre Eier irgendwo, das ist also einfach eine Wärmewolke, könnte man sagen. Ein gewisser abgeschlossener Bezirk gegenüber dem Rest der Welt, aber etwas in sich ganz lebendig Bewegliches und was auch keine scharfen Grenzen gegenüber der Außenwelt in Wahrheit hat. Und da diese vielen, vielen Wärmeeier, diese Wärmewolken, die bilden eigentlich letztlich dann diesen ganzen alten Saturn. Das ist es. Also da ist eine ungeheure Vitalkraft in Wahrheit drinnen, eine noch ganz ungebändigte. Und mit jedem Schritt, wo es in die Verdichtung hineingeht, wird etwas von dieser Lebendigkeit weggenommen. Also im Grunde kommen von dem alten Saturn die allerlebendigsten Kräfte herüber. Die sind die, die am meisten beleben. Und Schritt für Schritt wird es dann immer weniger lebendig. Dafür erwacht aber dann auch immer mehr das Bewusstsein. Denn schon die alte Sonne bedeutet einen etwas höheren Bewusstseinszustand, als er auf dem alten Saturn da war. Und zwar für alle Wesenheiten, die auf ihm leben, in Wahrheit. Mit der alten Sonne entsteht schon das sogenannte Schlafbewusstsein, was wir kennen oder nicht kennen, bis zu einem gewissen Grad als das Tiefschlafbewusstsein. Weil wir wissen zumindest, dass wir es haben, aber mehr wissen wir darüber nicht, weil das ist die Zeit, wo es finster ist in der Nacht, wo es absolut finster ist. Dann das nächste ist das Traumbewusstsein, das auf dem alten Mond entsteht, das zumindest irgendwie vergleichbar ist unserem Traumbewusstsein, und dort ist es schon noch heller geworden für uns, da erleben wir schon etwas, sind uns dessen bewusst. Aber damit sterben auf der anderen Seite wieder die Vitalkräfte immer stärker. Und auf der Erde, wo das Tagesbewusstsein entsteht, eben noch mehr. Das heißt, wenn man die aller stärksten belebenden Kräfte hineinschicken will in die Entwicklung, dann holt man sich Kräfte, die noch vom alten Saturn stammen. Die sind die allervitalsten Kräfte. Und die werden vermittelt durch diese Geister der Nacht oder der Finsternis, die als Laila bezeichnet werden. Also Urengel, die auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, die mit einem Teil ihres Wesens auf dieser Stufe zurückgeblieben sind, die können gerade dem Menschen diese Vitalkräfte zuführen. Die sind ganz besonders geeignet dazu. Die Tageskräfte, die als Yom bezeichnet werden, die können uns zwar das Tagesbewusstsein geben, aber sie zerstören damit auch den Leib in Wahrheit. Und wir brauchen ihn aber, um hier dieses ganz starke Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln, das noch hinausgeht über das Gegenstandsbewusstsein in einer gewissen Weise, das die Elohim in der Seelenwelt entwickelt haben. Nicht mehr, das ist ja der Unterschied zwischen den Elohim und, also dem, zwischen dem Bewusstsein der Elohim und unserem Gegenstandsbewusstsein ist, sie haben also ein Bewusstsein für die seelische Außenwelt. Wir haben ein Bewusstsein für die sinnliche Außenwelt. Die ist dichter, die ist fester, in viel klareren Formen noch gegeben, damit wird in gewisser Weise unser Gegenstandsbewusstsein sogar noch stärker als das der Elohim ursprünglich war. Was uns allerdings fehlt heute, ist das, was die Elohim eben haben, dass wir auch in der Seelenwelt das Gegenstandsbewusstsein entwickeln können. Wenn wir es entwickeln können, dann kommen wir zum Erleben zunächst einmal der seelischen, das heißt der astralen Außenwelt. Also wenn wir einen geistigen Schulungsweg etwa gehen, dann beginnt genau das. Wir beginnen uns der seelischen Außenwelt zunächst gegenüberzustellen. Und wir erleben dann in Wahrheit in dem, was wir normal einfach für unser inneres Seelenleben halten, beginnen wir zu unterscheiden, das stammt von uns, das sind wir, das sind andere geistige Wesenheiten. Da wirken vielleicht Tote darin, da wirken Engelwesenheiten vielleicht darin oder noch höhere geistige Wesenheit. Im Grunde ist die ganze Seelenwelt, ja, und letztlich die ganze geistige Welt, die dahinter steht, ist in unserem Seelenleben drinnen. Nur wir bemerken es nicht, wir erkennen es nicht. Obwohl es da ist in Wahrheit. Darum wäre es also falsch zu sagen, ja, unser Seelenleben, das steckt da irgendwo drin, ich weiß nicht, im Kopf oder so. Das ist, im Grunde ist es nicht hier und ist nicht da, sondern es umfasst die ganze seelisch-geistige Welt und die ist sowieso nicht in Wahrheit in räumlichen Begriffen zu fassen. Man kann es höchstens insofern mit dem Räumlichen in Zusammenhang bringen, als man sagt, na, da sind bestimmte geistige Wesenheiten, die haben etwas zu tun mit den Kräften, die mit der Mondensphäre zusammenhängen. Und so kann man sagen, die Engelwesenheiten etwa hängen mit der Mondensphäre zusammen. Aber das heißt nicht, sie sind nur dort am Mond oben irgendwo. Aber sie sind eben die Beherrscher, die Lenker dieser Mondensphäre und so weiter. Und dann andere, die zur Sonnensphäre gehören und so weiter. Insofern kann man also einen gewissen räumlichen Bezug herstellen. Aber Das ist in Wahrheit ein indirekter Bezug. Also das müssen wir noch lernen, das was die Elohim ursprünglich schon entwickelt haben, dieses Gegenstandsbewusstsein auch in das innere seelische Erleben hineinzutragen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also das beginnt eben damit, dass man sich mit seinem Ich beginnt, dem eigenen Seelenleben objektiv gegenüberzustellen. Also sich das Seelenleben sozusagen als Objekt gegenüberzustellen und zu unterscheiden lernen. Aber wirklich beobachtend, nicht hineingrübelnd. Also es nützt nichts jetzt, wer bin ich und was ist das und was war das? Die Grüblerei nützt gar nichts. Ich muss also, so wie ich in der Sinnenwelt wahrnehmend bin, muss ich auch da wahrnehmend werden. Nicht grübelnd, wer ist was. Das kann ich nachher, aber zuerst muss die Wahrnehmung da sein. Und die entsteht aber erst, die ist erst möglich, wenn die Trennung da ist. So wie bei den Elohim, die sehen das Licht erst, wenn diese Scheidung von, also wenn sie sprachen, und es werde Licht und es ward Licht. Also erst als das herauskommt. Und vorher war nur die Finsternis da. Jetzt erst, wo Licht und Finsternis da sind, jetzt stellen sie sich dem gegenüber. Dann können sie es erkennen. Und dann sehen sie, dass das Licht gut war. Das müssen wir also lernen. Was wir aber zunächst am sinnlichen Gegenstandsbewusstsein lernen, ist eben noch sehr viel klarer das Bewusstsein eben in diesen Formen zu entwickeln. Also darum sind wir da hineingegangen. Und diese völlige Klarheit ist zunächst einmal bei den höheren geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, nicht drinnen in dem Bewusstsein. Das ist das Interessante. Wir sind eigentlich bereits vorangeschritten zu einem klareren Bewusstsein, als es zunächst in einer gewissen Weise, als es die Hierarchien über uns haben. Das heißt, wir können uns gerade durch unser sinnliches Bewusstsein zumindest einmal sehr stark abtrennen von der restlichen seelischen, von der restlichen geistigen Welt. Weil gerade das sinnliche Bewusstsein verdunkelt uns das nämlich alles. Und dadurch trennen wir uns sehr stark ab, so weit abtrennen können sich die Hierarchien über uns nicht von der geistigen Welt. Wir können das ganz stark. Und die Kunst wird sein, also diese Klarheit dann hineinzutragen, aber auch auf die seelische Ebene. Dort mit derselben Klarheit gegenübertreten zu können, der seelischen Außenwelt. Dazu müssen wir dann natürlich wieder das sinnliche Bewusstsein übersteigen. Also wir müssen das Sinnliche wieder ablegen. Zumindest also in dem Moment, wo wir hellsehend, wenn man so will, in die Seelenwelt eintreten will, dann müssen wir das Sinnliche ablegen wieder. Weil das wirkt einfach auslöschend. Eine einzige geistige Wesenheit ist heruntergestiegen bis zu diesem sinnlichen Gegenstandsbewusstsein auch, und das ist der Christus. Das ist das Besondere des Christus, dass er bis zu diesem menschlichen Gegenstandsbewusstsein heruntersteigt. Als einziger der Götter sozusagen über uns. Und daher ist er natürlich auch die größte Hilfe, diese Verbindung jetzt zu finden, auch dann ins Seelische hinein das Gegenstandsbewusstsein zu tragen einerseits, andererseits aber auch mitzuhelfen, die Klarheit des Bewusstseins, die wir uns hier erworben haben, sozusagen als Geschenk den über uns stehenden geistigen Wesenheiten mitzubringen. Mithilfe des Christus bereichern wir die geistige Welt in Wahrheit um etwas, was sie noch nicht hat. Was sie aus sich heraus noch nicht hat. Das sieht man wieder, also, dass wir Menschen eine sehr, sehr große Aufgabe im ganzen Weltzusammenhang haben. dass wir etwas hineintragen, was die geistigen Wesenheiten über uns durch sich selbst nicht haben können. Ja, wo es sogar so weit geht, dass der Christus sich abhängig macht von der Mithilfe der Menschen, dass das überhaupt hinaufgetragen werden kann. In vielen, 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 vielen Dingen sind uns die Hierarchien über uns überlegen. Aber es gibt eben etwas, in dem wir ihnen in gewissem Sinne voraus sogar sind. Oder wo wir ihnen etwas geben können, was sie nicht durch sich bekommen können. Weil wir eben in diese Welt des Todes, der Zerstörung, der Nacht, der Finsternis eingetaucht sind. Diese Wesenheiten der Nacht, Laila, die in der Nacht, also wenn wir schlafen, dafür sorgen, dass unser Leib sich wieder erfrischt, wieder belebt wird, die also notwendige und den Menschen fördernde Wesen sind, die können aber auch zu sehr gefährlichen Wesen werden, wenn sie ihre Kräfte missbrauchen. Wenn sie dadurch zu Widersachermächten werden, dann werden sie nämlich zu den sogenannten Asuras. Menschen losreißen von der Entwicklung oder losreißen wollen von der Entwicklung, die ihm eigentlich zugedacht ist, durch die Götter zugedacht ist. Und die sind dann ganz besonders gefährliche Wesenheiten, weil sie einerseits dann die Kraft haben, unser leibliches, naja, ich sage einmal, uns zu rauben, es so zu verändern, dass das Ich nicht mehr darin wohnen kann. Die Kräfte dazu haben sie gerade dadurch, dass sie so starke Vitalkräfte nämlich entwickeln können. Rudolf Steiner schreibt an anderer Stelle irgendwo, dass das dann zum Beispiel sehr gefördert werden kann, in geradezu schwarzmagischer Weise, durch alle möglichen sexuellen Riten. Naja, die Sexualkräfte sprechen an, gerade die stärksten Vitalkräfte, die Reproduktionskräfte sind ja die stärksten Vitalkräfte und die können dann durch solche Inszenierungen angesprochen werden. Und da haben dann die Asuras die Möglichkeit einzugreifen. Da bereitet man ihnen die Bahn. Also es gibt unter diesen auf der Saturnstufe zurückgebliebenen Achai welche, die uns sehr förderlich sind, das sind die als Laila bezeichnet werden, und welche, die uns sehr gefährlich werden können, das sind die Asuras. Beide sind zurückgebliebene Achai, aber sie wirken sehr unterschiedlich. Also etwas geradezu Lebensnotwendiges kann auf der anderen Seite zu etwas ganz Gefährlichem werden. Damit sind wir schon fast am Ende des ersten Schöpfungstages angelangt. Jetzt heißt es dann zum Schluss noch, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Und es ward Abend und es ward Morgen ein Tag. Tag einer haben wir es da geschrieben. Was ist noch mit Morgen und was ist mit Abend gemeint? Auch nicht das, was wir trivialerweise darunter verstehen, das wird uns schon klar sein. Die Worte sind relativ ähnlich, interessanterweise, wenn man sich die Schreibweise anschaut. Also es sind zumindest gewisse Ähnlichkeiten drinnen. Also Erev und Walker. In beiden ist diese starke seelische Regsamkeit drinnen, das R, das Resch ist in beiden drinnen. In beiden kommt vor, dass das A kommt vor in beiden, das ist ja wichtig, also dieses sich öffnen und offenbaren, wobei es eben zum Ä ein bisschen vokalisiert ist, also nicht ein bisschen, es ist zum Ä vokalisiert, also dieses Mittelding zwischen Hingabe und Selbstbewusstsein, das ist in beiden drinnen. Es haben beide drinnen, allerdings an sehr unterschiedlicher Stelle, das Bet, das aber als W ausgesprochen wird hier, also ein Bet ohne Punkt drin, ohne Dagesh drinnen, das wissen wir schon, das wird dann als W gesprochen. Also der Herr Erev und Walker, oft findet man es aber in den Umschriften auch als Erev und Walker. Aber das ist eben nicht ganz richtig von der Aussprache dann her. Also etwas Umhüllendes, aber doch im Werden begriffenes Umhüllendes, das also noch nicht ganz dicht und fest geworden ist. Das macht nämlich den Unterschied zwischen dem W und dem B aus. Darinnen seelische Erregsamkeit, die ist in beiden drinnen. In einem Fall Erev zweimal sogar dieses Ei drinnen, im anderen statt dem einen E mehr das O, Vokal, und eine starke Formkraft im K. Da kommt eine starke Form hinein. Also ein starkes Formen. Das heißt, das, was mit Abend gemeint ist, mit Erev, ist eine starke seelische Erregsamkeit, aber noch relativ ungeformt, indem es zum Morgen übergeht, Vokal, kommt diese ganz starke Formkraft hinein. Also eigentlich dasselbe, der einzige Unterschied ist, dass es jetzt geformt wird. Geordnet wird dadurch, auch wenn man so will. Na, ich lese Ihnen vor, was Rudolf Steiner dazu schreibt. Aber was ist gemeint mit Abend und Morgen? Im trivialen Sinne, jetzt die Seiten durcheinander geschmissen, Entschuldigung. Da fehlt mir genau der entscheidende Satz. Jetzt kann ich es nicht vorlesen. Na, fehlt. Ja, ich weiß eh, um was es geht. Ich kann es nur nicht wortwörtlich vorlesen. Also, Rudolf Steiner sagt ganz einfach, dass damit nichts anderes angedeutet werden soll, als der Übergang vom ungeordneten Zustand zum geordneten, zum geformten, vom ungeformten zum geformten Zustand. Und diese Formel, möchte ich geradezu sagen, dieser Übergang vom ungeordneten, sehr lebendigen zum geordneten, diese Formel findet sich ja immer wieder am Ende der Schöpfungstage. Immer wieder heißt es, und es ward Abend und es ward Morgen, der zweite Tag und so weiter. Und dann der dritte Tag. Aber mit dem endet es immer. Also es wird jetzt von jetzt ab immer beginnen, der nächste Schöpfungstag mit dem Es sprachen Elohim und am Ende, und es ist der Übergang von der Unordnung zur Ordnung, vom Ungeformten zum Geformten. Damit wird das Ganze abgeschlossen. Also die Elohim sprechen ihr Wort aus, dann wird es ergriffen, namentlich von den Urengeln, von den Achai, die als Diener der Elohim jetzt weiter tätig werden. Die vollbringen jetzt das Werk und am Ende wird besiegelt dieser Übergang von der Unordnung oder von dem noch ganz im geistig schwebenden Beweglichen in den geformten Zustand. Damit wird jeder Schöpfungstag abgeschlossen. Also mit dem Wort beginnt es und mit der geschlossenen Form, wenn man so will, endet es. Da habe ich es doch. Da habe ich es doch. Eben hätte mich ja gewundert. So, also der Steiner sagt das so. Ah ja, genau. So habe ich das gemacht. Gut, nachdem die Elohim das Licht geschaffen, stellten sie an seinen Platz den ersten ihnen dienenden Zeitgeist hin. Der verbirgt sich hinter dem gebräuchlichen Worte der erste Tag. Wir werden allerdings das, was in noch tieferem Sinn mit diesem ersten Tag gemeint ist, erst verstehen, wenn wir das andere verstehen, was in der Umgebung dieses Satzes steht. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Es trat also in die Wirksamkeit der erste der Zeitgeister. Und verbunden war damit dasselbe, was mit Abend, und verbunden war damit dasjenige, was man darstellen kann als einen Wechselzustand von Ereb und Woker. Ereb ist nicht dasselbe, was mit Abend, und Woker nicht dasselbe, was mit Morgen wiedergegeben wird. Wollen wir einigermaßen passende Worte dafür auffinden, was mit Morgen wiedergegeben wird? Wollen wir einigermaßen passende Worte dafür auffinden, so müssen wir sagen, und es wurde Ereb, das Verworrene, und es folgte darauf Woker, das Geordnete. Wir müssten sagen, und es stellte sich dar, Verworrenheit, und es folgte ihr die Ordnung, die Harmonie, und darin wirkte der erste der Zeitgeister. Das ist also die Schlussformel. Und in dieser Art gilt es aber dann auch für die anderen Schöpfungstage, nur ist es dann ein anderer Zeitgeist, der wirkt. Damit sind wir durch den ersten Schöpfungstag einmal hindurchgekommen. Nächster Dienstag, wie gesagt, nichts. Am 9. Juni wird die Generalversammlung stattfinden. Ich glaube, wir haben es ganz normal um 19 Uhr angesetzt, weil wir gesagt haben, sehr viel gibt es eh nicht zu besprechen. Also, 19 Uhr. Eventuell vielleicht, dass wir vom Quartal, aber wird, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob es so weit ist, weil wir müssten es seit 2 Wochen vorher schon bekannt
haben. Eben.
Richtig. Ich habe jetzt das Kuratorium nämlich im Kopf gehabt.
Ich bin so was immer.
Ja.
Aber ich habe von der Frau Doktor gestern noch gesprochen mit ihr daran, und da haben wir gesagt, es ist noch nicht so.
Richtig, ja, genau. Nein, also es beginnt um 19 Uhr. Es beginnt um 19 Uhr. Und im Anschluss, wenn man dann noch so eine Zusammenschau des ganzen ersten Tages machen, das wird sich sicher noch ausgehen. Auch vielleicht ein bisschen in Beziehung, was das konkret für unser Leben bedeutet, also wo wir schöpferisch tätig sind und so weiter. Mal schauen. Danke.